Hallo und herzlich willkommen zum WeCommerce Podcast. Pünktlich zum Start ins neue Jahr gibt es natürlich wieder News für euch. In der Vergangenheit hatten wir ja schon öfter über den möglichen Deal zwischen Richemont mit Net-a-Porter und Farfetch gesprochen, nun ist der aber geplatzt. Auf der Bildfläche ist stattdessen nun der südkoreanische Retail-Player Coupang aufgetaucht, welcher den Luxury-Fashion-Marktplatz übernehmen möchte. Außerdem gibt es Nachrichten aus der AI-Ecke. Während das Verlagshaus Axel Springer erst kürzlich einen großen Deal mit OpenAI geschlossen hat, ist die New York Times dem Unternehmen weniger freundlich gesinnt. Die New York Times verklagt OpenAI nämlich jetzt aufgrund von Urheberrechtsverletzungen und wirft der Firma vor, dass diese unerlaubterweise Inhalte der Zeitschrift für Trainingszwecke seiner Modelle verwendet. Und auch Elon Musk hat mal wieder rechtliche Probleme. Die EU-Kommission hat wegen der möglichen Verbreitung von Falschinformationen ein formales Verfahren gegen seine Plattform X eingeleitet. Im Streit befinden sich außerdem Zalando und Inditex. Inditex, der Fashion-Riese, zu dem unter anderem Zara, Massimo Dutti und Bershka gehören, verlangt nämlich jetzt von Zalando die Eliminierung von Plastikverpackungen, was der Marktplatz jedoch bisher ablehnt. Und zu guter Letzt gibt es wie fast immer auch noch News aus dem Hause Amazon. Amazon hat angekündigt, weitere Investitionen in Live-Sports auch in Europa zu tätigen. Außerdem steht nun das Startdate für die geplanten Prime-Video-Ads fest. Viel Spaß beim Reinhören und einen guten Start in 2024.
Willkommen zum WeCommerce-Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher, der 100.000. E-Commerce- und Marketing-Podcast.
Hallöchen, Max.
Guten Morgen, Christina.
Wie geht's dir? Jetzt bin ich in einer Zwicksituation, weil wir nehmen am 31.12. auf, aber morgen kommt die Folge. Ich bin tempted, dir schon ein frohes neues Jahr zu wünschen.
Ja, genau. Unseren Zuhörern müssen wir aber eher ein frohes neues, aber keinen guten Rutsch wünschen, auf jeden Fall. Das dürfen wir am Ende nicht vergessen.
So ist es.
Und was hast du denn heute Schönes geplant für deinen Silvesterabend?
Also erstmal habe ich natürlich geplant, hier die neuesten E-Commerce-Online-Marketing-News mit dir zu besprechen. Und wenn wir fertig sind mit dem Recorden, dann werde ich das Ganze schneiden. Und danach werde ich schöne Auberginen mit Miso-Paste vorbereiten, weil wir heute Abend mit Freunden ganz entspannt einfach alle ein bisschen zusammen essen und ein bisschen Prosecco trinken und um 12 dann hoffentlich einfach nur eine Wunderkerze anzünden. Ich bin nicht
schön
so der
Böller.
Größte, bin nicht so der Böller-Fan. Wenn man selber einen Hund hat, spätestens dann verabschiedet man sich eigentlich von der Idee von Raketen und Böllern. Was machst du denn?
Ja, also wir fallen auch bei uns daheim rein und dann, genau, wollte ich schon noch danach ausgehen mit meiner Frau und mal schauen, was sich noch so ergibt. Ich habe auch nichts richtig Festes dann für danach eingeplant, also erstmal bei uns daheim und dann mal schauen. Auf jeden Fall, die Tanzschuhe sind trotzdem schon mal gewachst. Das ist auf jeden Fall.
Bist ja auch sehr gut vernetzt in der Münchner Partyszene. Da bist du sicher in einem feuchtfröhlichen Club unterkommen.
Ich finde schon was, auf jeden Fall.
Cool. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mal rein, damit wir uns dann beide noch hübsch machen können für heute Abend.
Das hast du doch nicht mehr nötig.
Ach, Max, ist wirklich so charmant, wie eh und je. Tatsächlich auch an die Zuhörer, wir haben nicht wahnsinnig viele News heute. Also es sind jetzt nicht 10 News, Schlag auf Schlag. Es ist ja alles ein bisschen eingeschlafen zwischen den Jahren. Es sind nicht so viele große Dinge passiert oder wurden zumindest nicht berichtet. Aber ein paar coole Scoops haben wir natürlich trotzdem für euch. Und ich würde gleich mal mit dem ersten reinstarten, weil wir darüber auch schon zweimal in vergangenen Folgen geredet haben. Und zwar geht es um Farfetch. Und zwar diejenigen, die sich noch erinnern, wir hatten mal darüber geredet, dass es einen Deal hätte geben sollen zwischen Richemont mit Yoox Net-a-Porter, das gehört zu Richemont, und Farfetch, also zu Richemont gehört Cartier, Chloé, IWC Schaffhausen, Alaïa, Montblanc, also wirklich High-Luxury-Brands. Und da war ein Deal in the making, dass Farfetch sich mit knapp 47% an Net-a-Porter hätte beteiligen sollen und Richemont hätte im Gegenzug eben Stammaktien der Klasse A im Wert von 300 Millionen von Farfetch bekommen sollen. Es hätte dann eigentlich ganz coole Synergien ergeben aus meiner Sicht, denn Richemont hätte dann die bestehende Infrastruktur von Farfetch genutzt, die Marktplatzinfrastruktur, um eben eigene weitere Luxury-Brands dort zu platzieren und die wären gemeinsam auf ein Gross-Merchandise-Value von über 7 Milliarden gekommen. Aber jetzt ist der Deal geplatzt. Honeymoon-Phase ist over, beziehungsweise gab es nie. Und Grund ist, dass Farfetch nun gekauft wird von dem südkoreanischen Retail-Player Coupang. Und Coupang hat Farfetch zugesichert, dass sie eine Finanzspritze in Höhe von 500 Millionen eben zur Verfügung stellen werden. Wer Coupang nicht kennt, das war mir auch kaum ein Begriff. Wir hatten mal mit Jochen drüber gesprochen, also off the record, mit Jochen Kriesch. Ich hatte den Namen davor, bin ich ehrlich, noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Frag mich aber warum, weil wusstest du, dass Coupang so wahnsinnig schnell gewachsen ist die letzten Jahre, Max?
Also ich habe schon über die letzten Jahre ein bisschen zumindest mitbekommen, Coupang. Ich weiß zum Beispiel, dass die aus der Gutscheinecke eher kommen. Name sagt es ja schon so ein bisschen, Coupang, dann auf Südkoreanisch. Und das ist dann eher vergleichbar mit, in Deutschland gab es ja dann, wie heißen denn diese Gutscheinseiten nochmal damals?
Coupon,
genau.
Coupon, ja. Und MyDeals.
Genau, aus der Ecke kommen die eigentlich und dann haben sie sich eigentlich so zum Amazon Südkoreas entwickelt und mittlerweile auch das Playbook da von Amazon durchgespielt oder spielen sie aktuell mit weiteren Services, großer Delivery Service, weiteren Fintech etc. Services. Also genau, so ein bisschen habe ich es verfolgt und natürlich dann auch in der Pandemie gut gewachsen.
Ich finde, du hast es ganz gut getroffen mit dem, dass es das südkoreanische Amazon ist. Die sind auch 2021 an die New Yorker Börse gegangen, Coupang, und haben auch mittlerweile ihren Sitz nach Seattle verlegt. Wird wohl kein Zufall sein. Wer auch in vergangenen Folgen die Lauscher gespitzt hat, weiß, dass ja Amazon sehr präsent in Seattle sitzt. Die haben dort auch ihren Hauptsitz. Und ich denke, da wird dann der ein oder andere Mitarbeiter wahrscheinlich abgeworben werden. Um das mal kurz in Zahlen zu sagen, wie krass Coupang eigentlich ist. Also Coupang ist in nur 10 Jahren auf über 10 Milliarden Umsatz gewachsen. Und dazu muss man sagen, sind die noch nicht global aktiv gewesen und sind auch jetzt noch sehr limitiert global aktiv. Ich glaube, gerade in Südkorea und Indien und auch Taiwan, da haben sie gerade irgendwie ein drittes Fulfillment Center eröffnet, das habe ich nur so aus der Logistik-Ecke mitbekommen und da trotzdem schon diese 10 Milliarden zu erwirtschaften, finde ich super stark und dann sind sie aber nochmal nach den 10 Jahren innerhalb von 2 Jahren auf 20 Milliarden gewachsen, das war eben der Corona-Boost und suchen jetzt eben neue Strategien, um zu globalisieren und zu dieser Strategie scheint wohl auch zu gehören, dass man internationale Marktplätze aufkauft, bestehende Player, so eben jetzt auch Farfetch. Farfetch ist ja ein britischer Marktplatz und so versuchen sie wohl hier den Fuß in die Tür zu bekommen. Ich war überrascht, also ich finde es krass, welchen Weg Farfetch gegangen ist. Farfetch war zu Höhepunktzeiten mal mit 21 Milliarden Dollar bewertet und war jetzt vor der Übernahme, glaube ich, nur noch so grob 200 Millionen wert. Und also, dass man bei einer Firma, die mal 21 Milliarden wert war, jetzt davon spricht, dass ein südkoreanischer Player die übernimmt und dann eine Gnadenfinanzspritze in Höhe von 500 Millionen reingibt, das ist schon Wahnsinn in den Zahlen, findest du nicht?
Auf jeden Fall. Und ich meine, du hast ja vorher über Richemont auch gesprochen und das ist ja dann so ein Luxuskonzern und Farfetch ist ja eigentlich ein Luxusmarktplatz, wo Luxusmarken eben stattfinden. Und wir hatten auch mal eine Folge darüber. Also das ist ja ein Curated Marketplace, falls ich mich noch richtig erinnere. Mhm. Genau. Und dann auf der anderen Seite, ich habe so ein Interview gelesen mit dem Gründer Bom Kim von eben Coupang. Und das hört sich schon auch in dem Interview sehr wie Amazon an. Der spricht zum Beispiel davon, das beste Kundenerlebnis zu den niedrigsten Kosten zu schaffen. Und das ist bei uns unsere Strategie, bei jeder Initiative, in jedem Markt, in den wir eintreten. Also das ist schon wirklich so diese, ich hatte auch, da war vor 2 Wochen ein Lex Friedman Podcast mit Jeff Bezos und so. Und irgendwie hat sich das total gleich angehört, wie die gesprochen haben, so ein bisschen, dass ja einfach dieser Bom Kim eben Amazon und Jeff Bezos da als Vorbild nimmt und sein Unternehmen so aufbaut und Farfetch dann ja irgendwie, weiß ich nicht, wie es reinpasst, dann ist ja schon großes E-Commerce-Unternehmen, eben sehr breites E-Commerce-Unternehmen, Coupang und dann diese Curated Marketplace und Richemont, das ist natürlich dann ein bisschen näher an der Branche dran, ein bisschen natürlich mit Luxus, eine große Überschneidung und ja, mal anders gefragt, wenn jetzt Amazon Farfetch gekauft hätte, da wäre ja dann auch irgendwie, hätten ja dann auch manche gesagt, hä, also manche Marken, die finden ja gar nicht auf Amazon statt und Farfetch und Amazon und genau, und dann Coupang ist ja eigentlich, sagen wir mal, das Gleiche, bloß auf Südkoreanisch, also hätte Richemont aus meiner Sicht schon besser dazu gepasst.
Ja, sehe ich auch so, also rein von der inhaltlichen Überschneidung wäre das wohl irgendwie stimmiger gewesen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dadurch, dass ja auch Coupang eben aus Südkorea kommt und Südkorea einen wahnsinnig starken Luxury-Market hat, dass es vielleicht dann doch gut in die allgemeine Portfoliostrategie passt. Ich glaube auch nicht, dass das so richtig eingegliedert wird, sondern ich glaube, wenn man nicht so tief im Thema ist, wie jetzt wir beide oder durch uns auch unsere Hörer, sondern einfach nur weiß, Coupang existiert und Farfetch existiert, dass man nie darauf kommen würde, dass die beiden überhaupt in irgendeiner Art und Weise miteinander verbandelt sind. Interessant war noch, dass nach der Ankündigung der Aktienkurs von Coupang um 5% gesunken ist. Also der Bom Kim scheint wohl da ein bisschen euphorischer zu sein als die Anleger. Aber wir werden sehen. Also ich finde es auf jeden Fall cool, dass Farfetch weiter besteht. Allerdings sieht es um Farfetch jetzt finanziell nicht so rosig aus. Also die können zwar jetzt mit diesem Überbrückungskredit von 500 Millionen die Insolvenz auf jeden Fall vermeiden, aber die werden auf jeden Fall noch weitere finanzielle Spritzen brauchen im Nachhinein. Ich habe gelesen, dass Farfetch noch finanzielle Verpflichtungen in Höhe von fast 3 Milliarden US-Dollar hat, einschließlich diverser Wandelanleihen. Und dazu gehören eben zum Beispiel auch so Darlehen in Höhe von mehr als 1 Milliarde Dollar. Und die haben, glaube ich, erst im September 200 Millionen Kredit aufgenommen. Also ich sag mal so, man kauft jetzt da nicht das rosigste Unternehmen, aber Coupang scheint auf jeden Fall das Potenzial in Farfetch zu sehen. Und wäre ja cool, wenn der Marktplatz eben aufgefangen wird und die sich vielleicht finanziell ein bisschen erholen. Und ich glaube auch tatsächlich abschließend dazu, dass von meiner Seite, dass Farfetch der einzige Grund, warum die so eine hohe Bewertung bekommen haben, war auch, weil sie eigentlich wie ein Tech-Unternehmen bewertet wurden, aufgrund eben der Marktplatzinfrastruktur und dieser Plattform, die sie gebaut haben. Aber es hält jetzt auch nichts, wo man sagt, es ist irgendwie komplett groundbreaking. Am Ende ist es immer noch Klamotten verkaufen.
Absolut. Ja, wenn es funktioniert, also wenn Farfetch sich positiv unter Coupang entwickelt, dann kann es ja auch, wie schon vorher erwähnt, also es ist ja ein sehr breiter E-Commerce-Player, Coupang, und dann, die werden ja wahrscheinlich genauso die Probleme gehabt haben, wie Amazon an Luxusmarken zu kommen, oder Luxusmarken wollen da eben und können dort dann eben auch nicht gelistet werden, weder auf Coupang noch auf Amazon, und wenn das dann eine gute Strategie ist, trotzdem mit Luxusmarken zusammenzuarbeiten, könnte das dann ja auch ein Blueprint für Amazon sein, also sagen, entweder du baust deine eigene Plattform, auch mit dem Verständnis, also mit dem Amazon-Verständnis, der wirklich Kunden erfahren, der Kundenzentrierung, aber dann eben nur für Luxusmarken, auf denen keine anderen Marken stattfinden, so eine Art Curated Marketplace oder eben dann sie kaufen sich einfach irgendwas dazu. Also wenn, vielleicht wäre das dann ja auch ein Weg für Amazon, einfach in dieses Segment reinzukommen, in dem sie ja aktuell ja nicht drin sind, genauso wenig wie Coupang.
Ja, gut zusammengefasst.
Super, gut, dann gehen wir weiter in die nächsten News. Wir hatten im Vorgespräch auch gemeint, sollten wir es überhaupt mit reinnehmen, weil es ist ja nicht so richtig E-Commerce und auch nicht so richtig Marketing, aber aus meiner Sicht trotzdem eine große News, denn
Und trotzdem relevant, denn
es legt so auch ein bisschen den Grundstein für die Zukunft auch von AI und wie das Ganze auch regulatorisch gesehen wird. Also AI wird ja auch im E-Commerce aktuell schon verwendet, indem eben Ja, also selbst Amazon hat ja so quasi einen AI-Text-Generator gebaut, einen AI-Bild-Generator gebaut. Ich habe so die Woche auf Threads gesehen von Johannes Gliesch. Die haben auch so eine Snox-AI, über die du am Ende auch Texte für Amazon-Listings generieren kannst. Also da experimentieren viele rum im Bereich AI, auch E-Commerce-Brands. Wir sprechen aber heute eben nicht speziell über AI und E-Commerce, sondern über AI und Journalismus. Denn wir haben hier die New York Times, also eines der größten Zeitungen und meist angesehensten Zeitungen der Welt, die Anklage gegen OpenAI erhoben haben wegen Urheberrechtsverletzungen. Und zwar verwendet ja dann am Ende die OpenAI eben ja Content von der New York Times für Trainingsdaten, also als Trainingsdaten für ihre AI und um ihre AI zu feeden. Und da sind natürlich Urheberrechte drauf auf diesen Trainingsdaten und dafür wird aber eben die New York Times nicht entlohnt. Und wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel auf OpenAI einfach auf ChatGPT eingibt, ja, bitte fasse mir mal diesen oder gib mir mal diese News und gib mir mal bitte diese, auch von der New York Times News, dann wird dir diese News in den ChatGPT angezeigt, ohne dass du eben auf die New York Times Seite gehen musst. Und das hat natürlich massive Auswirkungen am Ende auf die Werbeeinnahmen von der New York Times, denn das ist natürlich der größte Teil des Journalismus online, wird entlohnt durch Werbung. Immer noch. Also es gibt ja auch diese Abo-Modelle mittlerweile von jeder Zeitung, aber werbefinanzierter Journalismus ist einfach noch riesig und einfach total wichtig. Und diese Werbeeinnahmen gehen natürlich flöten, wenn die Banner auf der New York Times-Seite nicht mehr angezeigt werden, sondern eben nur noch in ChatGPT die Informationen zur Verfügung stehen. Und genau, das ist dann so, ja genau, die Anklage, die die New York Times eben erhoben hat, und wenn diese eben dieser stattgegeben wird und sich dann auch am Ende OpenAI, also entweder, wenn es dann wirklich zum Prozess kommt, dann ist es natürlich auch eine Blaupause für sämtliche journalistische Publikationen, aber auch andere Plattformen, überall, wo OpenAI am Ende gelernt hat, wo seine Trainingsdaten verwendet hat, dass diese Firmen, diese Publikationen dann am Ende natürlich auch auf den Zug aufspringen und sagen, wir wollen jetzt auch dafür was haben, dafür, dass unsere Zeitung, unsere Publikationen als Trainingsdaten verwendet werden. Also deswegen mal schauen, wenn es da zur Anklage kommt, dann kann das natürlich einen Rattenschwanz mit sich ziehen. Am Ende wäre das Beste wahrscheinlich, wenn die sich vergleichen würden, OpenAI und die New York Times, dass es da eben gar nicht so richtig zum Prozess kommt. Denn, wie gesagt, dann ist die Gefahr hoch, dass es einfach Folgeeffekte hat und am Ende, ja, OpenAI so ein neues Spotify wird, in dem am Ende du das Modell, also du musst einfach wahnsinnig viel Tantieme dann erstmal an die ganzen Urheber zahlen und am Ende von der Marge bleibt dann gar nicht mehr so viel übrig, die du eigentlich als ChatGPT hast, weil du eben viel abdrücken musst von deiner Marge. Also genau, deswegen sehe ich das schon als sehr wichtig und ja, maßgeblich für die Zukunft von AI und das Geschäftsmodell auf AI, als auf Generative AI.
Voll, also hat ja auch diverse Auswirkungen für eben Werbetreibende, die eben auf Publikationen Werbung schalten wollen. Also generell dieses Thema, wohin verschiebt sich Search, wo wird gesucht, wenn das in Zukunft eben nur noch direkt Infos sind auf ChatGPT jetzt zum Beispiel oder vergleichbaren Gen-AI-Tools, dann hast du natürlich auch nicht mehr die Werbefläche. Und ja, deswegen dachten wir, es wäre trotzdem wichtig, darüber zu berichten. Ich bin generell immer sehr interessiert, wie sich Online-Journalismus entwickelt. Es ist immer noch ein unfassbar hartes Pflaster, das zu monetarisieren. Die Leute wollen nicht dafür zahlen. Die sind gewohnt, dass im Internet alles for free ist. Und trotzdem ist guter Journalismus, ja, also keine Frage, ist ja komplett unabdingbar. Wir brauchen guten Journalismus, wir brauchen gut finanzierten Journalismus. Unter anderem würde deswegen sonst auch unser Podcast nicht stehen oder die Leute würden nur noch Fake News vielleicht um die Ohren geschmissen bekommen. Darauf komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Dementsprechend ist das schon auf jeden Fall ein Verfahren, was man mit Spannung verfolgen sollte. Und ja.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Und auf der anderen Seite hat nämlich Axel Springer Mitte Dezember, also auch ein großes Medienhaus, auch in den USA, also hier in Deutschland kennen wir es natürlich wegen der Bild-Zeitung, in den USA ist es eher bekannt wegen Business Insider oder Politico. Das sind so die zwei großen Publikationen von Axel Springer und die haben sich direkt mit OpenAI eben geeinigt. Also die haben einen Deal abgeschlossen. Also das ist natürlich dann eben schon mal so eine Möglichkeit eben für Axel Springer, dieses AI-Thema zu monetarisieren. Und genau, da haben sie dann unter diesem Deal eben OpenAI zugesagt, dass sie eben die Axel Springer Publikation als AI für AI-Trainingszwecke verwenden dürfen. Und das inkludiert auch Artikel hinter der Paywall. Und genau, das ist sowas, was dann eben so ein Deal steht dann eben auch im Raum dann für andere Publikationen. Und dann auch wenn dann Nutzer eben nicht auf politico.com gehen oder auf businessinsider.com, verdient dann trotzdem Axel Springer mit, indem sie eben da diesen Deal geschlossen haben.
Alright, dann kommen wir mal weiter ins nächste Thema. Da geht es auch um News. Und ich habe es gerade kurz angesprochen, und zwar geht es um Fake News, und zwar wird X, ehemals Twitter, von der EU-Kommission verklagt. Also die EU-Kommission hat gerade ein Verfahren eröffnet gegen X wegen der möglichen Verbreitung von Falschinformationen. Die wurden bereits abgemahnt, also X wurde bereits abgemahnt im Oktober. Da ging es konkret um die Verbreitung von Falschinformationen in Bezug auf den Krieg zwischen Israel und den Hamas. Und jetzt haben sie es formell gemacht und amtlich sozusagen und haben jetzt quasi auf Grundlage des Digital Services Act, der Internetkonzerne dazu verpflichtet, aktiv gegen Desinformationen auf den jeweiligen Plattformen vorzugehen, eben dieses Verfahren eingeleitet. Da gab es auch eine ganz interessante Studie der EU-Kommission, die zu dem Schluss gekommen ist, dass der Anteil an Falschinformationen auf X eben am größten ist in der Gruppe von Plattformen, die untersucht wurden. Und im gleichen Schwung quasi oder darüber hinaus soll zudem untersucht werden, wie das Abo-Modell oder ob das Abo-Modell so weitergeführt werden kann oder nicht, insbesondere jetzt um den blauen Haken. Und zwar um die Frage, ob der eben so täuschend echt wirken könnte und dass die Endverbraucher, also die Nutzer von X, nicht unter anderem verwirrt, weil nicht mehr überprüft werden kann, ob die Person jetzt echt ist oder einfach nur dafür zahlt. Also ich denke, dass sie sich mehr einen Gefallen getan hätten, wenn sie vielleicht den Haken in einer anderen Farbe gemacht hätten, sodass man dann quasi zwei Arten von Profilen hat. Einmal diejenigen, die durch den Haken ihre Echtheit zertifiziert bekommen haben und vielleicht einmal, dass jemand dafür zahlt oder Premium-Mitglied ist, wie auch immer. Aber so könnte man natürlich auch sagen, ist das Verbrauchertäuschung, wenn Millionen Nutzer immer gewohnt waren, okay, jemand mit einem blauen Haken ist die echte, zertifizierte, originale Person hinter dem Account und jetzt kann sich halt Hinz und Kunz für 9,99 € im Monat so einen Haken dazu kaufen. Das wird auch untersucht werden.
Also aus meiner Sicht ist es 100% genau der Gedankengang hinter dieser Strategie, diesen blauen Haken anzubieten, wegen der Verbrauchertäuschung. Also dass eben X wirklich wollte, okay, wir wollen, dass dieser blaue Haken, also das wurde ja gelernt, dass der eben für wichtige Personen vergeben wird. Und damit wir da auch maximal auch diesen blauen Haken monetarisieren können, wird er einfach genau dieser gleiche Haken jetzt verwendet, damit eben am Ende die Kunden sich diesen Fame erkaufen können. Und das, wenn sie jetzt einen anderen farbigen Haken eingeführt hätten, dann wäre das unterscheidbarer gewesen für den Endkonsumenten oder für den User, aber gar nicht so gewollt. Also es ist ja nicht gewollt, dass es unterscheidbar ist.
Ja, voll, auf jeden Fall. Das ist ja auch der, ich sag mal, Hauptverkaufspunkt, dass sich Leute eben diesen Haken kaufen und dann so tun können, als wären sie wichtig genug, dass die Echtheit verifiziert wurde. Ich meine, nur aus rechtlicher Sicht hätten sie sich wahrscheinlich mehr einen Gefallen damit getan.
Auf jeden Fall.
So viel dazu.
Auf jeden Fall. Vielleicht auch ein Vorsatz für 2024 oder so einen blauen Haken auf Threads vielleicht dann für uns. Wie läuft dein Threads-Game so?
Ganz okay, muss ich sagen. Also die anfängliche Euphorie hat jetzt schon ein bisschen abgenommen. Ich tue mir immer noch schwer, die richtigen Leute zu finden. Ich habe das Gefühl, das ist bei Twitter irgendwie einfacher. Was mich wahnsinnig nervt bei Threads ist, dass man nur einen Hashtag benutzen kann pro Post. Und dann denke ich mir, manchmal sind eben Posts relevant für mehrere Themenfelder. Aber naja, gucken wir mal, wie sich's verändert. Wie läuft's bei dir?
Ja, ich weiß es auch nicht so richtig. Also ich habe so ein paar, ich hatte sogar eine Folge, die wir zuvor aufgenommen haben, mal erwähnt, dass ich auch so ein paar interessante Dinge schon über Threads gefunden habe, aber wie du es gerade gemeint hast, ist noch überschaubar. Also ich bin auch nicht so richtig sicher, wie ich da an interessante User kommen kann. Und jetzt komme ich langsam aber auch wieder auf so ein paar amerikanische Personen, denen ich folgen kann. Am Ende ist es ja auch so, Threads gibt es halt schon seit Juli in Amerika. Da ist natürlich in den USA einfach auch schon viel mehr los auf Threads. Und da fand ich jetzt schon so, und diese Posts, also nehmen wir mal zum Beispiel Scott Galloway, ist also einer meiner quasi heimlichen Helden. Und der hat dann auch ein riesen Engagement auch auf Threads und so weiter. Also das ist dann schon auch in den USA schon richtig gut angenommen und auch zeigt auch viel Engagement. Jetzt in Europa eben gerade vor Weihnachten gestartet. Ich hatte es mir auch mal spaßweise gesagt. Das ist eigentlich schon eine Frechheit, ne, dass wir jetzt also alle nochmal kurz vor Weihnachten mit dem ganzen Weihnachtsstress uns auch noch mit Threads auseinandersetzen mussten. Ich weiß auch nicht, ob das dem Ganzen jetzt geholfen hat, dem Threads, dass das jetzt eben so in diesem Weihnachtsstress gelauncht wurde oder ob das in einer anderen Phase vielleicht besser gewesen wäre.
Ja. Auf der anderen Seite, die Leute liegen halt auch viel faul auf der Couch und scrollen durch ihr Handy, deswegen, naja. Ja. Ich habe trotzdem große Hoffnung, dass es eine sehr vitale, coole Plattform wird, / bleibt.
Auf jeden Fall. Also wir müssen einfach da dranbleiben und daran arbeiten, interessanten Content finden und vielleicht auch selbst releasen. Und dann wird das schon in 2024.
Ich denke auch.
Genau, dann habe ich hier noch so eine kleine News. Wirklich, die ist mir die Woche untergekommen. So, es ist auch noch gar nicht so neu. Und zwar, dass Amazon die Wimbledon-Rechte gekauft hat. Und dann eben auf Prime Video jetzt in 2024 auch Wimbledon überträgt. Und das reiht sich ja ein mit den generellen Live-Sports-Ambitionen von Amazon in Europa. Also es gibt ja mittlerweile schon in Deutschland die UEFA Champions League, die du über Amazon Prime schauen kannst. Dann kannst du in UK, gibt es auch Rugby, Premier League, gibt es immer so ein paar Spiele, die du über Prime Video schon schauen kannst. In UK startet auch im nächsten Jahr dann die Champions League. Italien gibt es auch schon die Champions League. In Frankreich Ligue 1 und dann eben die French Open, die vor 2 Jahren dann auch zum ersten Mal übertragen wurden über Prime Video, also Roland Garros, das Tennisturnier, das große, und jetzt dann eben weiter im Tennis eben auch Wimbledon. Also super spannend dort, in USA ja auch schon viel, viel länger im Bereich Live-Sports unterwegs, also dieses Thursday Night Football ist so ein Riesenthema in den USA und da hat Amazon da auch die Rechte. Wir hatten auch in der Black Friday Cyber Monday Folge gesprochen, dass auch Amazon eben dieses Black Friday Game übertragen hat, das zum ersten Mal am Black Friday ausgestrahlt und gespielt wurde. Und genau, also da macht einfach Amazon weiter Wege in Richtung eines richtigen Medienhauses und das reiht sich auch ein mit der generellen News, die auch die Woche rausgekommen sind, dass jetzt bestätigt wurde, dass ab 5.2. auch in Deutschland Ads in Prime Video laufen. Also das ist dann ja auch so klassisch TV-Unternehmen, Streaming-TV wird einfach das lineare TV ablösen und da ist Amazon auf jeden Fall auf dem besten Weg, dann großer Player mit dabei zu sein, neben eben auch einem Netflix oder einem Disney Plus. Das hatten wir auch schon mal vor ein paar Folgen gesprochen, dass auch alle großen Streaming-Plattformen mittlerweile werbefinanzierte Angebote haben und genau, da ist auf jeden Fall Amazon auch an vorderster Front dabei und kauft eben auch vermehrt Live-Sports-Rechte. Genau, das waren jetzt so die Amazon-News. Und dann als letztes würde ich mal sagen, gehen wir noch in den Sustainability-Corner. Also wir wollen auch im nächsten Jahr mal so eine größere Folge im Bereich Nachhaltigkeit im E-Commerce aufnehmen und da in einzelne Bereiche reingehen. Vielleicht werden es auch mehrere Folgen. Also haben da schon super spannende Ideen. Unsere ZuhörerInnen dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Und mir sind da so ein paar oder zwei Themen untergekommen. Und zwar, dass es aktuell einen Streit zwischen Zalando gibt, also Zalando in Deutschland, und Inditex. Inditex, wer nicht weiß, was Inditex ist, Inditex ist eben ja eines der größten Modekonzerne der Welt. Dazu gehört Zara, dazu gehört Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti und am Ende eben gerade diese Marken Pull & Bear, Bershka, die werden natürlich auf Zalando verkauft. Und Inditex hat sich selbst eben auch Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben und möchte eben ja Plastikverpackungen, Plastikversandtüten eben in ihrer Kette vermeiden in Zukunft und da eben auch aufs Minimum reduzieren. Und auf der anderen Seite hat Zalando halt immer noch eben Plastikversandtaschen und Plastiktüten innerhalb der Versandeinheiten, die sie anbieten. Und da gibt es aktuell einen Streit zwischen Inditex und Zalando. Und und Zalando lehnt es eben ab, dass sie extra ihre ganzen Prozesse nur für Inditex umstellen, weil sie eben aktuell auch für alle anderen Marken natürlich noch diese Plastikverpackungen verwenden, was ich ja natürlich nicht gut finde. Und natürlich Zalando sollte da auch in Zukunft schauen, was sie auch sicher in anderen Bereichen schon machen, mehr auf Nachhaltigkeit zu setzen. Da gibt es eben auch eben ja immer noch das Thema Plastikverpackung. Ich dachte echt wirklich, das ist schon, also das gerade im Modebereich, also wenn ich zum Beispiel die Versandtaschen von H&M, die kommen doch mittlerweile da auch im Karton an oder die kommen aus Papier an oder aus so einem recycelten Papier. Mir war gar nicht bewusst, dass Zalando dann auch immer so auf Plastikversandtaschen setzt.
Ja, also ich kann dir nur mal sagen, warum die das machen. Also aus Logistik-Sicht ist es, wenn es nicht in Plastiktüten ist, absoluter Horror. Weil du musst ja überlegen, du hast gerade wenn du ein Warehouse hast mit ganz vielen unterschiedlichen Brands und es gibt ja Fulfillment bei Zalando, also einmal hat Zalando eben eigene Lager und dann gibt es auch manchmal den Endversand von Kunden direkt an den Zalando-Käufer, also von Brands direkt an den Endkonsumenten. Aber insbesondere für diejenigen, die Ware bei Zalando einlagern, da musst du dir halt überlegen, das sind hunderttausende SKUs, die da lagern. Also du hast ja ein Produkt, ist zum Beispiel ein rosanes Kleid. Das hast du dann in 5 Größen. Das heißt, du hast ein Produkt und du hast schon mal 5 SKUs. Wenn du das jetzt noch in 4 Farben hast, dann hast du für ein Produkt 20 SKUs, weil du hast 4 Farben, a 5 Größen. So. Und das sind dann nur 2 Produkte von einer Marke. Und wenn du jetzt sagst, du hast hunderte Marken in deinem Lager und jede Marke hat, also wenn ich jetzt Massimo Dutti angucke auf Zalando oder Bershka oder so, denke 100 pro, wenn ich nach der Marke filter, werden mir da trotzdem irgendwie 12.000 Produkte angezeigt. Und all diese Produkte müssen ja irgendwie eingelagert werden, sodass sie sehr schnell und akkurat gepickt werden können. Das heißt, wenn eine Bestellung reinkommt, dann muss ja, je nachdem, ob es ein Automated Warehouse ist oder eins, wo normale Menschen arbeiten, muss entweder ein Roboter dahin fahren oder ein Mensch dahin laufen und das aus dem Regal ziehen. Und wenn du jetzt sagst, okay, wir lagern überhaupt nicht mehr in Plastikware, sondern, also was ist die Alternative? Hast du dann alle Klamotten in einer Größe einfach einmal reingeschmissen in einen Karton und musst dann da irgendwie das Tag rausfieseln und das dann scannen? Oder, also es ist halt einfach schwierig abzubilden aufgrund der schieren Menge. Also es muss natürlich irgendwas kommen und es wird wahrscheinlich auch irgendwas kommen, dass die Nutzung von solchem Plastik eingeschränkt wird. Aber es ist nicht so einfach, wie man denkt. Wenn man jetzt einfach sagt, so ja, die sollen halt ihre blöden Plastikverpackungen abschaffen, dann zieht es halt so einen riesigen Rattenschwanz nach sich.
Und du sagst, es ist eben wichtig, dass die Produkte durchsichtig nochmal verpackt sind. Also, dass es durchsichtig ist.
Es geht ja nicht um Durchsichtigkeit, es geht ja allgemein um, dass sie in Plastikverpackungen.
Genau, aber also ich meine, da denke ich eben, kannst du nicht einfach irgendwie einfach ein anderes Material verwenden, mit dem du dann diese Produkte umhüllst, wenn sie dann im Regal im Zalando-Lager liegen? Oder?
Also man könnte zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du nimmst Pappe oder Karton, in seiner dünnsten Form, kennst du ja von den Versandtaschen von Amazon zum Beispiel, dann haben die halt aber auch eine viel krassere Dicke. Das heißt, du kriegst dann nicht so viele Produkte auf eine Lagerfläche X gelagert, wie wenn du es jetzt zum Beispiel in Plastik verpackst.
Mhm. Okay. Ja gut, also wie du sagst, da müssen sie einfach was einfallen lassen und
ich habe jetzt hier mal einfach so geguckt, also Bershka hat auf Zalando 2500 Items gelistet, also Produkte. Und das, also jedes Item wird auch nur einmal angezeigt und jetzt nicht einmal in S, einmal in M. Das heißt, das kannst du dann noch mal 6 oder wie viele Größen es auch immer gibt, rechnen. Dann weißt du, dass nur Bershka, wenn die im Zalando-Lager liegen zum Beispiel, irgendwie über 10.000 SKUs hat alleine. So.
Ja.
Aber ja, ich meine, ich stimme dir ja vollkommen zu. Also generell muss der Handel nachhaltiger werden und da muss man sich halt dann mal mit so solchen Themen auseinandersetzen und halt dann gemeinsam eine Einigung finden. Ich wollte nur eine kleine Lanze brechen, dass es manchmal nicht so einfach ist, wie man auf den ersten Blick denkt.
Absolut und danke da auch für deine Insights und Expertise als Logistikmaus. das ist natürlich auch operativ eine Herausforderung und muss dann erstmal umgesetzt werden, wie du gesagt hast. Das stimmt. Und wie du gesagt hast, es muss eine Lösung gefunden werden, weil aus meiner Sicht ist ja das größte Problem im E-Commerce. Das Müllproblem dann. Also wir sprechen ja auch mal drüber, logistisch generell hat der E-Commerce ja im Vergleich zum stationären Einzelhandel ja nicht unbedingt den schlechteren CO2-Fußabdruck. Also da gibt es ja viele verschiedene Faktoren, warum der CO2-Fußabdruck auch im Einzelhandel auch höher sein kann. Ne? Also das ist auf jeden Fall der Fall. Aber gerade eben zusätzlicher Müll, der da anfällt im Sinne von Verpackungen im Lager, aber auch auf dem Versandweg, das kann reduziert werden auf jeden Fall und sollte und muss reduziert werden. Und da habe ich auch noch eine Studie mitgebracht, vielleicht zum Abschluss. Denn was natürlich gerade im Gespräch dann auch ist, wir kennen es zum Beispiel von Recap oder Rebowl oder anderen Mehrwegsystemen im Bereich Food, dass auch eben generell Mehrwegversandpackungen angeboten werden im E-Commerce. Und zwar, dass du dann einfach so wie Recap oder Rebowl deine Packung daheim hast oder da so eine Standardgröße verwendet wird, die dann eben am Ende wieder an irgendeiner Stelle abgegeben werden kann oder wiederverwendet werden kann, wenn du was versendest. Also, dass es da generell ein Mehrwegsystem gibt. Und da gab es eben vor kurzem, also auch Ende Dezember noch, eine Umfrage des MAFO-Instituts Survey im Auftrag des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel. Und anscheinend sind über 50% der Nutzer dafür offen, also für Mehrwegversandpackungen, Mehrwegverpackungen, Versandverpackungen eben. Und da gab es dann auch eine kleine Berechnung, und zwar kann die CO2-Äquivalente bei 20 und mehr Durchläufen, also wenn eine Verpackung einfach mehr als 20 Mal verwendet wird, kann der CO2-Fußabdruck im Vergleich zum, okay, du hast 20 Mal wirklich eine neue Verpackung verwendet, kann dann wirklich um 98% reduziert werden. Also das ist dann schon mal eine Ansage und deswegen auch ein Thema, das man weiter verfolgen sollte, also Mehrwegverpackungen, auch wenn es jetzt im Restaurantbereich ja auch noch nicht so angenommen wird, aber das braucht halt einfach und vielleicht braucht es einfach mal zusätzlichen politischen Druck im Sinne, okay, es wird einfach verboten. Also,
und es gibt schon coole Startups, es gibt coole Lösungen, die eben genau in die Richtung schon Produkte entwickelt haben. Die müssen halt jetzt einfach irgendwie, müssen sich zum einen lohnen und zum anderen müssen die halt einfach gesellschaftsfähig werden, sage ich jetzt mal.
Auf jeden Fall, weil gerade eben, dass du diese Mehrwegversandpackung, die du dann hast daheim, dass du die dann irgendwo ja zurückgibst und so, das muss ja, ja so niedrigschwellig wie möglich sein, dass die Leute das da auch, dann auch am Ende nutzen. Ich hatte hier ein interessanter Punkt, fand ich noch in der Studie, der hat mich so ein bisschen überrascht. Genau, und zwar danach gefragt, ob die Verbraucher der Nachhaltigkeit zuliebe bereit sind, Mehrwegverpackungen regelmäßig zurückzugeben. Antworteten eben ein Viertel mit großer Zustimmung, 44,8% mit Unentschieden und dann eben in den Alterskohorten. Die niedrigste Zustimmung erreicht die Mehrwegrückgabe bei Befragten im Alter von 18 bis 29 Jahren. Also gerade, wo man denkt, okay, eigentlich Nachhaltigkeit, das ist doch gerade so ein Thema der jungen Generation und anscheinend irgendwie genau am Ende ja, Gen Z und wird ja auch oft mal dann auch leider gegeneinander ausgespielt, irgendwie die böse ältere Generation, die den Planeten zerstört hat und die junge Generation ist ja ein bisschen nachhaltiger, aber in diesem Bereich ist oder in dieser Umfrage anscheinend hat die junge Generation da am wenigsten genau Zustimmung für diese Mehrwegrückgabe gezeigt. Also hat mich ein bisschen überrascht, diese Auswahl.
Interessant, vielleicht weil es mit mehr Aufwand verbunden ist, who knows, aber da können wir auf jeden Fall mal einen Deep Dive machen, wenn wir dann in Richtung Sustainability unsere Content-Blöcke rausgekauft haben. Und ja, aber vielen Dank für die Insights, auf jeden Fall mega spannend. Bin gespannt, wie sich das entwickelt, dieser Streit zwischen Inditex und Zalando. Ich denke nicht, dass Inditex die Macht hat, Zalando vorzuschreiben, wie die ihre Inbound-Regularien, Lager-Regularien, Versand-Regularien bestimmen. Aber natürlich hat Inditex aufgrund der beliebten Marken, die bei Zalando mit Sicherheit sehr gut laufen, natürlich auch einen gewissen Hebel, eine gewisse Verhandlungsmacht. Gucken wir mal, was da rauskommt. Ist ja auf jeden Fall schon mal ein schöner Vorstoß. Und damit würde ich sagen, gehen wir nachhaltig in 2024. Und ich verabschiede mich jetzt in die Küche und werde ein paar Vorspeisen vorbereiten.
Das machst du und allen ZuhörerInnen wünschen wir natürlich ein frohes neues Jahr. Danke, dass ihr mit uns in 2023 dabei wart. Es war uns eine Ehre. Wir freuen uns natürlich auf alles, was im Jahr 2024 kommt. Und ja, genau, wenn ihr Lust habt, ihr könnt uns natürlich auch noch für euren besten Freunden heute am Silvesterabend oder am Neujahrsbrunch empfehlen. Ihr könnt natürlich weiterhin auf Spotify die Glocke aktivieren, uns abonnieren und überall natürlich, wo ihr wollt, auch weiter supporten. Also vielen Dank dafür und nun allen ein frohes neues Jahr 2024.
Von mir auch vielen lieben Dank für den Support in 2023 und ich freue mich, wenn ihr dieses Jahr weiter dabei seid. Macht es gut, schön, dass ihr gut rübergerutscht seid. Möge alles in Erfüllung gehen, was ihr euch vorgenommen habt. Tschüss.
Tschö.
Checkout. Das war der WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher. WeCommerce ist ein Original Podcast, produziert von Christina Mertens und Max Rotteneicher. Skript und Recherche Christina Mertens und Max Rotteneicher. Redaktion und Dramaturgie Christina Mertens und Max Rotteneicher. Executive Producer Christina Mertens und Max Rotteneicher. Archivrecherche Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sounddesign Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sprecherinnen Christina Mertens und Max Rotteneicher. Mit einem besonderen Dank an Christina Mertens und Max Rotteneicher. Folgt uns auf der Streaming-Plattform eurer Wahl und auf YouTube, Instagram, Twitter und LinkedIn, um keine neue Folge zu verpassen.